guten Morgen auch von mir. Gott ist gut. Amen. Amen. Ja, wir sind in unserer Predigtreihe Gottes Masterplan, eine Reise durch den Epheserbrief, und ich darf heute Morgen den nächsten Teil übernehmen. Wir werden heute in Epheser 2, also in das zweite Kapitel des Epheserbriefes, des Epheserbuches reinschauen gemeinsam. Und wir starten direkt rein, und es geht in dem ersten Punkt darum, und wir haben es gerade vielleicht schon, und vielleicht spürt ihr das an diesem Morgen, dass es um ein neues Leben geht, dass es um eine neue Chance geht. Und das ist auch das, was in dem ersten Kapitel, in dem ersten Teil vom Epheser 2 darum geht. Wir lesen gemeinsam Epheser 2, 1 bis 4. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben, und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Bis dahin erstmal der Text. Ich finde den Text bis hierhin erstmal ziemlich heftig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wenn ihr das jetzt so mitgelesen habt, wenn ihr euch mal diese Worte wirklich ganz bewusst anhört. Ich finde den ziemlich krass. Und es gibt, wie ihr auch vermutlich wisst, verschiedene Übersetzung. Ne? Das ist jetzt zum Beispiel die Hoffnung für alle Übersetzung, aber es gibt ganz verschiedene Übersetzungen. Die Luther-Übersetzung, die Elberfelder, die neue Genfer Übersetzung. Und interessant ist eigentlich, dass der erste Satz, also aber wie sah euer Leben früher aus, in dem griechischen Text, also in dem Urtext, gar nicht vorkommt, sondern der ist nachträglich irgendwann in dieser Übersetzung mit hineingenommen worden. Im Griechischen steht da auch euch, Punkt. So, und das ist ja erstmal irgendwie seltsam, weil das ist ja kein deutscher Satz. Und ne, irgendwie seltsam, dass ein Satz anfängt mit auch euch, Punkt. Ne, und dann gibt es auch eine andere Übersetzung, da habe ich dann mal verglichen und gegengehalten. Und in anderen Übersetzungen steht, oder in der Luther-Übersetzung, die ja auch noch sehr nah am Urtext ist, so vom Wörtlichen her, steht auch euch, die ihr tot wart, ist dann der zweite Teil. Und das ist schon mal, finde ich, eine ganz andere Bedeutung. Ne? Wenn man jetzt aus dem Griechischen, wenn man das mal guckt, auch euch, also ihr seid gemeint. Und ich habe mal überlegt, wie wäre das eigentlich, wenn wir als Gemeinde so einen Brief kriegen würden. Also ihr stellt euch vor, der Michael kommt nächste Woche hier vorne auf die Kanzel und sagt, liebe Gemeinde, ich habe einen Brief bekommen, den lese ich jetzt mal vor. Und das machen wir mal. Ich habe das mal in meine Worte gepackt. Und der Brief könnte, wenn wir das jetzt so übertragen, das sind jetzt wie gesagt meine Worte. Also, wir kriegen als Gemeinde einen Brief, und da steht drin, euch meine ich. Schaut euch an, wie euer Leben ausgesehen hat. Ihr seid es nicht wert gewesen. Ihr habt keine Rolle gespielt, weil ihr Gott nicht gerecht werden konntet. Ihr lebt in einer Welt, die der Teufel regiert. Ihr könnt nur in Sünde leben. Ihr habt keine Chance, zu Gott zu kommen, weil es eure Welt nicht ermöglicht. Ja, ich weiß nicht, ob Michael überhaupt diesen Brief vorlesen würde, wenn er so einen Brief bekommen würde. Wahrscheinlich würde er im Ältestenkreis nochmal überlegen, kann man das wirklich überhaupt der Gemeinde sagen. Aber das ist das im Prinzip sinngemäß, was Paulus den Ephesern geschrieben hat, mal, wie gesagt, in meine Worte gepackt. Und ich finde, das ist schon ziemlich krass, eine ziemlich heftige Aussage, wenn man sich das mal so überlegt, dass er sagt, naja, erstmal sagt er völlig klar, ihr habt eigentlich gar keine Chance und ihr habt eigentlich keine Rolle gespielt und ihr habt keine Chance, zu mir zu kommen, weil ihr in einer Welt lebt, die mit mir nichts zu tun habt. Und in der Vorbereitung habe ich so gedacht, naja, wie können wir uns das vielleicht einfach nochmal so ein bisschen klarer machen, oder wie können wir uns das nochmal so verdeutlichen, was das vielleicht wirklich für uns bedeutet. Und deswegen habe ich einfach so ein paar Zahlen, ein paar Daten, ein paar Fakten mitgenommen. um uns das mal so ein bisschen vor Augen zu führen, was das eigentlich konkret bedeutet. Und zwar sind das Zahlen hier an der Stelle, Antidiskriminierungsstelle in Deutschland, die machen Statistiken, also die machen Befragungen und erfassen Daten, um zu gucken, welche Menschen sind denn wie irgendwie in unserer Gesellschaft benachteiligt, haben Nachteile durch bestimmte Umstände. Und da ist eben 2019 eben so eine Umfrage gemacht worden und da ist eben ein ganz klares Ergebnis gewesen, dass es Rassismus gibt in Deutschland aufgrund, also dass Menschen benachteiligt sind, weil sie einer bestimmten Ethnie angehören, weil sie irgendwo aus einem bestimmten Land kommen. Ne? Und da ist eben diese Frage, da könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen lesen, ich will den Text jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, aber es ist ganz klar ermittelt worden, dass bestimmte Menschen, zum Beispiel, wenn ich mich bewerbe und ich habe ein Foto mit auf meiner Bewerbung, da trage ich vielleicht ein Kopftuch oder ich sehe aus, als ob ich, weiß ich nicht, aus dem Nahen Osten, aus dem Fernen Osten, aus dem afrikanischen Land komme oder was auch immer, dass ich an der Stelle per Aussehen, per Herkunft an sich schon einfach eine schlechtere Position habe, manchmal vielleicht gar nicht erst zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das selber schon mal erlebt oder auch nicht erlebt, dann könnt ihr dankbar sein, wenn ihr sowas nicht erlebt habt, aber ich weiß, dass sowas Realität ist und ich bin mir sicher, dass viele von euch schon mal im Kollegenkreis, Bekanntenkreis, Arbeits- oder Nachbarschaft sowas schon mal mitbekommen haben, dass Menschen sagen, ich habe aufgrund meines Aussehens oder wie auch immer oder da, wo ich herkomme, aufgrund der Sprache, die ich spreche, bin ich aus manchen Dingen einfach ausgeschlossen. Dann gibt es zum Beispiel auch einen anderen Bereich, Alter. Ne? Auch das Alter kann mich aus bestimmten Dingen herausnehmen. Ne? Ich bin ja zum Beispiel im Beamtenverhältnis angestellt und bei uns ist das immer so, wenn du irgendwann mal anfängst und wenn du in den Beruf angekommen bist, dann gibt es da so ein Beurteilungssystem und das ist alles ganz schön festgeschrieben, da gibt es ganz klare Regeln und das sagt im Prinzip, wenn ich anfange, dann bin ich Berufsanfänger, ich habe keine Ahnung von meinem Beruf, ich kann das nicht können, ich bin also schlecht und ich muss mich da erst reinarbeiten. Ne? Und ich muss erst irgendwann dahin kommen, dass ich wirklich fähig bin, meinen Job zu machen. Also nicht fähig, aber dass ich quasi mit der Zeit einfach besser werde. Ne? So kann das zum Beispiel sein, dass dir, weil du vielleicht jünger bist oder weil du vielleicht nicht ganz so viel Erfahrung hast, dass dir bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Dinge einfach abgesprochen werden, weil man sagt, naja, du bist halt noch zu jung, du kannst es halt nicht. Ne? Oder wenn man es im umgedrehten Fall, man sagt, hey, du bist zu alt, du kannst das und das nicht mehr. Auch das werdet ihr sicherlich schon mal erlebt haben und irgendwo gehört haben. Behinderungen sind auch so ein Bereich, wo wir sehen können, dass aufgrund einer bestimmten Rahmenbedingung, die ein Mensch mitbringt, wofür er vielleicht gar nichts kann, aber grundsätzlich schon auch ausgeschlossen sein kann. Mein kleiner Bruder zum Beispiel, der Benny, der sitzt von Geburt an im Rollstuhl. Ne? Also der kann schon laufen zu Hause, das funktioniert alles so ein bisschen. Aber wenn wir jetzt irgendwie im Urlaub sind oder wenn wir früher im Urlaub waren oder irgendwo einen Ausflug gemacht haben, dann musste der immer in den Rollstuhl und dann haben wir ihn geschoben und sind mit ihm irgendwo dahin gegangen. Und ich habe es früher, inzwischen muss man ja sagen, ich glaube, dass in den letzten 20, 30 Jahren da unglaublich viel passiert ist in Deutschland, wenn man darüber spricht, dass irgendwie auch Menschen mit Einschränkungen viel mehr machen können heutzutage und teilhaben können am gesellschaftlichen Leben. Aber ich kann mich noch erinnern, dass wir oft als Familie gucken mussten, ja, das können wir nicht machen, weil wir haben ja den Benny. Ne? Und das funktioniert halt im Rollstuhl nicht. Und da waren wir, und natürlich für meinen Bruder war das nochmal eine ganz andere Geschichte als für uns, der vielleicht immer hören musste, ja, wegen Benny klappt das aber nicht und fühlt sich dann doppelt blöd. Aber natürlich gibt es Situationen, du bist eingeschränkt, du hast eine körperliche Einschränkung, es gibt eine Behinderung und dadurch bist du zwangsläufig aus bestimmten Dingen und in manchen Situationen einfach ausgeschlossen. Du hast keine Chance, von dir heraus da irgendwas dran zu ändern. Dann habe ich euch noch ein Bild mitgenommen. Drüber steht, sie lief allen Widerständen davon. Es geht um Samia Yusuf Omar. Und das war eine junge Frau aus Somalia, die auch später in ihrem Leben an den Olympischen Spielen teilgenommen hat. Aber in ihrem Leben war es so, dass sie ganz früh schon als kleines Mädchen festgestellt hat und gesehen hat, ich kann unheimlich gut und schnell laufen. Und das ist ja erstmal was ganz Tolles. Und sie war schneller als alle Mitschüler in der Klasse. Sie war in ihrer Klasse, in der Schule war sie die Allerschnellste. Sie hat jeden Rekord gebrochen. Aber es gab eben ein kleines Problem. Sie war ein Mädchen und deswegen war das an der Stelle schon ausreichend, um ihr zu sagen, hör mal, das ist schön, dass du gut laufen kannst. Aber das spielt hier keine Rolle in unserem Land und das ist auch nicht wichtig. Du als Mädchen solltest dich anderen Dingen widmen und kannst hier nicht Sport machen und deswegen ist das für dich hier ausgeschlossen. Und dann fing für das kleine Mädchen ja ein Riesenkampf an. Sie hat gemerkt, ich will laufen und das ist das, was ich in meinem Leben unbedingt erreichen möchte und was ich tun möchte und was ich machen möchte. Aber in der Situation, in dem Land, in der Umgebung, in der ich mich befinde, habe ich eigentlich keine Chance, das umzusetzen, weil die Welt es nicht ermöglicht, ne? Weil mir diese Chance nicht gegeben wird. Und diese Geschichte von der Frau, die ist übrigens verfilmt worden, kann man sich also als Film auch angucken. Und es ist am Ende so, dass sie irgendwann auch das Land verlässt, weil sie natürlich in anderen Ländern dann doch eine Chance hat, eben ihr Talent zu nutzen und das auch macht. Und wie gesagt, am Ende ist es für sie auch so, dass sie am Ende auch bei den Olympischen Spielen mitlaufen darf und am Ende auch ein Ziel erreicht und das erreicht, was sie will. Aber der Grundstein und das, wo sie ursprünglich hergekommen ist, da war es einfach ganz eindeutig so, dass sie keine Chance hatte, das zu machen, eben weil sie ein Mädchen war und weil das so nicht gewollt war. Auch die Geschichten werdet ihr vielleicht aus den Nachrichten kennen, ist ja jetzt auch alles nicht so lange her. Auch da habe ich euch eine Überschrift noch mit dazu gepackt. Iran, Verbrechen gegen Frauen, Leben, Freiheit, Proteste müssen geahndet werden. Ne? Auch das ist ja ganz, ganz groß durch die Medien gegangen. Ich denke, hier werden auch viele Menschen in unserer Mitte sein, die vielleicht mal Zeit ihres Lebens in einem anderen Land gelebt haben, die euch vielleicht genau aus eigener Erfahrung erzählen können, wie das ist, wenn man vielleicht einfach nur eine Frau ist und allein dadurch schon benachteiligt ist, gewisse Dinge nicht kann, keine Rechte hat oder weniger Rechte hat. Und das letztlich sogar so krass ist, dass wenn man für diese Rechte kämpft, man letztlich ja ganz bewusst sein Leben aufs Spiel setzt und das durch die Regierung und durch das Regime oder was auch immer einfach mit Gewalt beantwortet wird. Ich denke, wir können alle, die wir hier in Deutschland groß geworden sind, und ich kann das ja für mich als allerwenigsten sagen, ich kann das am wenigsten noch nachberichten und nacherzählen. Ich bin hier als, sagen wir mal, junger, weißer Deutscher bin ich hier groß geworden. Ich bin immer angenommen worden. Ich habe in der Schule nie Probleme gehabt. Ich bin nie irgendwie ausgegrenzt worden, sondern ich bin so irgendwie durch das Leben gegangen. Aber es gibt, und das wisst ihr ja auch alle, gibt in dieser Welt eben auch ganz, ganz andere Geschichte, ganz, ganz andere Welten, ganz, ganz andere Gesetze, die das unfassbar schwer machen. Und da kann ich dran drehen und tun, was ich will. Am Ende stehe ich irgendwie vor geschlossenen Türen. Und vielleicht auch ein letztes Beispiel, auch das, weil es vielleicht aus meiner Kindheit mir natürlich nahe liegt. Ich habe zum Beispiel auch in der Vorbereitung an diese Männlichkeitsrituale gedacht in afrikanischen Ländern, in Kulturen, die vielleicht noch nicht so weit entwickelt sind, wo es eben einfach so ist, dass wenn du als Junge geboren wirst und irgendwann ein Mann werden willst, dass es dann einfach gewisse Riten gibt und gewisse Abläufe, gewisse Tests, und auch das kennt man ja oft irgendwie schon aus dem Fernsehen, aus irgendwelchen Berichten. Hier ist es jetzt eben einfach auch die Beschneidung, die dann irgendwann den Jungen quasi als Beweis der Männlichkeit, die müssen dann beschnitten werden. Und wer schon mal in Afrika war, der weiß, dass die medizinische Versorgung da nochmal eine ganz andere Situation ist, da wird nicht gereinigt, da wird einfach irgendwas genommen, und es ist tatsächlich so, dass unfassbar viele jungen und junge Männer an diesen Riten einfach sterben, weil sie natürlich sich infizieren und weil AIDS und all die Krankheiten, die es so gibt. Ne, aber es ist eben so, dass du, wenn du in dieser Kultur und in dieser Gesellschaft groß wirst, dann kannst du nicht einfach sagen, nö, will ich nicht, weil dann wirst du ausgeschlossen und dann hast du keine Chance und dann musst du irgendwie, wirst du von der Gemeinschaft ausgeschlossen, musst deinen eigenen Weg gehen. Und dann gibt es eben nur den einen Weg, wenn du sagst, wenn du ein Mann sein willst, dann musst du dich dem halt irgendwie fügen und beugen und dann musst du diesen Test bestehen und möglichst auch keinen Schmerzen zeigen. Und wenn du das überlebt hast, im wahrsten Sinne des Wortes, dann gehörst du zu uns und dann bist du ein Mann und dann darfst du auch Familie gründen. Warum erzähle ich das alles in so vielen Facetten? Naja, weil es genau darum geht. Wir haben gerade eben gelesen in Epheser 2, dass genau das der Inhalt und der Punkt ist in diesen Worten, dass Paulus schreibt, hey, ihr seid tot gewesen für Jesus und für Gott. Ihr habt keine Rolle gespielt und das ist das, was ich hier auch in meine Worte damit reingebracht habe. Wenn wir uns nochmal in den Text schauen, dann heißt es ganz spannend am Ende, dass es die Welt ist, in der wir leben und dass die Welt uns nicht ermöglicht, ein Leben mit Gott zu führen. Und das ist genau der Punkt, das ist das, warum ich das eben jetzt auch diese ganzen Beispiele hineingeführt habe, weil wir von dem, wo wir herkommen, wie wir leben, wir keine Chance hatten und haben, zu Gott zu kommen. Aber das Gute ist, und deswegen geht es im Epheserbrief natürlich weiter, dass das nicht das Ende der Botschaft ist, sondern dass jetzt eben genau eine Änderung eintritt und da möchten wir weiterlesen. Also, wenn wir jetzt nochmal an den Brief denken, den Michael bekommen hat, dann ist ja die gute Botschaft, das war nicht nur der erste Teil, sondern es geht weiter. Ne? Dann schreibt der imaginäre Schreiber, ich habe aber eine sehr gute Nachricht für euch. Es gibt doch noch eine Chance. Es ist ein einzigartiges Geschenk und ihr könnt es euch nicht verdienen und nicht erarbeiten. Es ist das Geschenk von jemandem, der euch aus ganzem Herzen liebt. Und deswegen gucken wir jetzt auch nochmal in den richtigen Text, Epheser 2, 4 und 5, damit ihr seht, woher ich diese Worte auch übertragen habe. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Amen. So, das ist genau der Punkt. Also wir sind in einer Welt groß geworden. Wir leben auch in dieser Welt hier, in der wir per Geburt und per Gesetz und per Menschsein im Prinzip keine Chance haben, irgendwie zu Gott zu kommen. Aber Gott ist groß und Gott ist barmherzig und er hat uns in Liebe und in Gnade hat er uns eine neue Chance gegeben und hat gesagt, hey, ich kann euch dieses Geschenk geben und egal welches Gesetz vorher war und egal welche Bestimmungen vorher waren, es gibt ein neues Gesetz und du darfst zu mir kommen und ich lade dich ein und du bist mein Kind und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Und das ist unfassbar schön und das ist das, was in Epheser 2 eben auch der Paulus den Ephesern schreibt, der sagt, hey, guckt mal, wo ihr her gewesen seid und was eure Vergangenheit ist. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass es einen Gott gibt, der für euch gekämpft hat, der für euch gestorben ist und der euch ein neues Leben geschenkt hat. Ich habe euch mal hier die Chancenrechnung aufgeschrieben. Und zwar die ersten 0%, die wir dazugeben können, ist genau unsere Umwelt und das Leben, in das wir hineingeboren werden. Ne, das ist nämlich das, was der Text in Epheser 2 dann auch noch mal weiterführt, dass er sagt, das, was ihr mitbringt und in dieser Welt, in der Kultur, in der Gesellschaft, in der ihr seid, die kann nämlich 0% dazu beitragen, dass ihr dieses neue Leben bekommt. Und das zweite die zweiten 0% sind die eigenen Bemühungen. Ne, in der Bibel, im Epheser 2 steht drin, nichts könnt ihr tun, nichts könnt ihr dazu beitragen, ihr könnt es euch nicht verdienen, ihr könnt nicht das und das tun, um am Ende dann das neue Leben geschenkt zu bekommen, sondern es ist nichts, was ihr tun könnt, um dieses Geschenk letztlich zu verdienen oder euch das zu erarbeiten. Ist die zweite Null. Also im Prinzip kommen wir mit einer Doppel-Null zu Gott und sagen, hey, wie sieht es aus? Ne? Eigentlich leben wir in einer guten Welt und eigentlich habe ich auch ein ganz gutes Leben gefühlt. Wie sieht es aus, Gott? Reicht das? Dann muss Gott leider sagen, nee, 0% reicht leider überhaupt nicht. Und erst mit dem einen Gott, mit dem einen Geschenk, mit der einen Gnade, ne, die Gott vor unsere beiden Nullen setzt, wird aus der Chancenrechnung, wird aus 0%, wird 100%. Und das ist das, was uns begeistern darf und das ist das, warum wir hier jeden Sonntag und jeden Freitag und in der Jugend und warum wir Kinderdienst machen, weil wir alle, die wir irgendwie Gott angehören und die wir das ihm unser Leben anvertraut haben, verstanden haben, dass dieses Geschenk da liegt und dass wir es annehmen dürfen. Und unser Wunsch als Kirche hier, als Kirche in Leverkusen, ist es immer, dass Menschen erkennen, dass es dieses Geschenk gibt und dass es die Gnade Gottes gibt und dass wir sie nicht verdient haben und dass wir sie nicht erarbeiten können, sondern dass Gott sie uns schenkt und dass wir sie in Anspruch nehmen können und dass wir somit in eine neue Identität wachsen und in ein neues Leben kommen, das Gott uns schenkt. Amen. Und in dem zweiten Teil von Epheser 2 geht es dann letztlich auch nicht nur um das neue Leben, sondern auch um eine neue Familie. In Vers 12 lesen wir, dass es eben früher so war, Also es geht um neue Familie. Und in der Bibel lesen wir ganz häufig, dass das Volk Israel, die Juden, das ist die Familie Gottes. Auch im Alten Testament liest man das ganz häufig, die Juden sind das Volk Gottes. Und die Epheser, zu denen ja dieser Brief geschrieben wird, die gehören eigentlich nicht zu den Juden und sind damit eigentlich kein Teil der göttlichen Familie. Und da lesen wir dann eben auch, dass die Epheser, die als die Unbeschnittenen sogar beschimpft und beleidigt worden sind, dass die genau so gekennzeichnet worden sind. Sie hatten keine Beziehung zu Christus. Sie hatten keinen Zugang zu israelitischem Bürgerrecht. Sie waren ausgeschlossen von Bündnissen und Zusagen. Und das Wort Gottes und in Epheser steht sogar ganz klar drin, dass sie hatten ein Leben ohne Hoffnung, ne? Weil das gleichgesetzt ist mit einem Leben ohne Gott. Und das ist, wenn wir jetzt mal auch zu dem ersten Teil der Predigt nochmal zurückdenken, genau diese Situation. Da sind Menschen, die sind ja grundsätzlich einfach ausgeschlossen, mit Gott in Gemeinschaft zu sein, mit Gott verbunden zu sein, von seinen Zusagen, von seinem Bund zu profitieren. Und das ist das, was in Epheser 2 aufgebrochen wird. Da sagt Jesus oder sagt der Epheserbrief, dass diese neue Familie, dass sie erweitert worden sind, diese Grenzen sind erweitert worden. Und es gibt eben nicht mehr Juden und Nichtjuden, sondern es gibt eben eine Familie von Gläubigen, die zu Gott gehören, die alle Anspruch auf Gottes Zusagen, auf seinen Bund haben, letztlich die Rechte, die damit zusammenhängen und dass wir ein Recht darauf haben, mit Christus in Beziehung zu sein. Wir haben heute Morgen, bevor der Gottesdienst losgeht, hier als Mitarbeiter nochmal zusammengesessen und da ging es auch um diesen Gedanken, in Verbindung zu sein mit Jesus, in Verbindung zu sein und zu bleiben mit Gott, weil das der Schlüssel ist. Das ist das, was Dinge verändert in unserem Leben. Und das ist das, was jetzt nun möglich ist. Ne? Nicht nur die Juden haben am Ende nicht nur jetzt die Chance, mit Gott verbunden zu sein, sondern alle Menschen, die dieses Geschenk, die diese Gnade annehmen, die dürfen zu Gott kommen und die dürfen dieses Geschenk annehmen. Die sind aufgenommen in der Familie des Herrn. Und das ist doch wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht. In Vers 14 heißt es dann, um das genau nochmal zu verdeutlichen, ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Da ist sogar von Feindschaft die Rede. Ne? Wenn man jetzt mal so ein bisschen kirchenhistorisch guckt und von der Gemeinde und das Volk Gottes Israel, war es ja wirklich auch so, wenn man so ein bisschen die alten Gesetze anguckt, dass das Volk Israel sehr, sehr abgesondert war, für sich war. Es gab ganz klare Regeln und Gesetze, die bestimmt haben, wie das Leben stattfinden soll, damit kein Einfluss von außen nach innen kommt, damit es geschützt ist. Und diese Mauern, diese Grenzen, die hat Gott aufgeweicht und die hat Jesus durch sein Sterben am Kreuz, hat Jesus diese Grenzen verschoben und hat gesagt, wir machen die Tore auf, sodass jeder, der glauben kann, zu uns kommen kann. Und das Spannende ist, warum eine neue Familie? Was ist eigentlich der Ziel? Was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Und letztlich ist das Ziel der Kirche, der Gemeinde, eine Menschheit zu gestalten, zu schaffen, die in Frieden miteinander leben kann und die in Frieden miteinander umgehen kann. Epheser 2, Vers 19 endet, jetzt gucke ich nochmal eben. Geht irgendwie nicht. Epheser 2, Vers 19 endet mit diesen Worten. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist das Ziel. Darum gibt es ein neues Leben, darum gibt es eine neue Familie, darum wird die Grenze ausgeweitet durch Jesus, dass er sagt, wir wollen ein neuer Tempel sein. Und in dem Tempel, wenn man auch da mal guckt, der Tempel war immer ein Ort, wo es darum ging, dass Menschen Gott begegnen. Wir sind hier eine Kirche in Langenfeld, nicht um irgendwie nett Zeit miteinander zu bringen, weil wir uns alle toll und nett finden, auch wenn wir alle toll und nett sind, sondern wir sind hier, weil wir wollen, dass Langenfeld, dass Menschen in Langenfeld erkennen, dass es Gott gibt und dass er real ist und dass er ein Interesse an ihrem Leben hat, dass er ihnen ein neues Leben schenken will und dass es darauf ankommt, dass wir offen sind, dass wir die Türen und Tore weit öffnen und sagen, hey, hier, kommt rein, wir haben Platz en masse. Das ist das, was Gott und was Paulus den Ephesern schreibt. Und das ist letztlich genau das, was wir auch mitnehmen dürfen, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben, dass es ein Geschenk der Gnade ist und dass wir ein lebendiger Tempel sein können, der durch Jesus gegründet ist und der auf ihn gegründet ist und der dazu dienen soll, dass Menschen zu ihm kommen und ihm begegnen können. Das Lobpreisteam kann schon gerne mit nach vorne kommen. Ich würde gerne heute zwei Aufrufe machen. Und der erste ist für Menschen, die vielleicht heute Morgen hier sind, vielleicht bist du auch online dazu geschaltet und hörst von zu Hause aus zu, dass Menschen, die Gott vielleicht noch gar nicht so gut kennen und die vielleicht heute das erste Mal von ihm gehört haben, von dieser Chance gehört haben, dir und euch möchten wir die Chance geben, Gott neu zu begegnen und das Leben, dein Leben Gott zu geben. Und deswegen möchte ich dich ganz bewusst ansprechen, wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du irgendwie gemerkt hast, dass Gott zu dir gesprochen hat heute, dann gilt das für dich und dann möchten wir als Gemeinde auch gemeinsam den Schritt mit dir gehen und möchten dich da begleiten und wir würden gerne jetzt zusammen ein Gebet sprechen. Ich würde das da gleich vorsprechen und wir als Gemeinde sprechen es einfach gemeinsam nach. Vielleicht können wir gemeinsam alle aufstehen. Das wäre sehr, sehr schön. Wie gesagt, die Einladung ist nochmal, wenn du dich heute angesprochen gefühlt hast und irgendwie gemerkt hast, hey, da ist irgendwas in meinem Leben, ich spüre, dass Gott mich irgendwie gerufen hat. Und das sind Dinge, die spürt man ganz, ganz ganz, ganz klar in seinem Herzen, dann geht die Einladung an dich. Und wir wollen gemeinsam dafür beten, dass wir unser Leben ganz neu Gott in die Hände geben. Vielleicht ist das auch für dich, so wie Esther es auch heute schon gesagt hat, auch ich habe diese Entscheidung auch schon mehr als 100 Mal bestimmt getroffen in meinem Leben und immer wieder neu und immer wieder kam ich an den Punkt, um festzustellen, ja Gott, ich muss mein Leben dir geben, ich brauche dich, du hast mich geliebt, ich habe das erkannt und deswegen wollen wir das gemeinsam, genau, als Gebet vor dich bringen. Ich bete vor und wir als Gemeinde beten nach. Lieber Gott, ich danke dir, dass du mich gerufen hast. Ich spüre in meinem Herzen, dass ich dich brauche und dass ich nicht ohne dich leben will. Ich habe verstanden, dass du mir neues Leben schenken willst. Und ich möchte das annehmen. Danke für deine Gnade. Danke, dass du mich in deine Familie aufnimmst. Danke, dass du mir ein neues Leben schenkst. Ich liebe dich und ich möchte von nun an mit dir gehen. Danke, Jesus. Amen. Dürfen einmal applaudieren. Das Wort Gottes sagt, dass wenn ein Mensch auf Erden sein Leben übergibt, dass im Himmel, da geht richtig die Party ab. Ne? Also ihr könnt euch vorstellen, die Engel, da gehen jetzt so, weiß ich nicht, Tausende von Bällen springen da rum, die machen alle Saltos und weiß ich nicht, also es geht richtig ab. Von daher dürfen wir das freuen. Wenn du dich heute entschieden hast und hier bist, dann möchte ich dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst einfach hier nach vorne kommst. Wir haben hier nochmal die Chance, ins Gespräch zu kommen. Es ist wichtig, dass du das mit jemandem besprichst. Und Menschen, die so ein Namensschild umhaben, das sind alles Menschen, die du ansprechen kannst. Wir sind gern bereit, mit dir die nächsten Schritte zu besprechen. Das ist ein toller Tag und lass uns das gemeinsam feiern. Und dann möchte ich noch einen zweiten Aufruf starten, einfach um neue Entscheidung zu treffen. Vielleicht hast du ja in der letzten Zeit gar nicht mehr so das Gefühl gehabt, ein lebendiger Tempel zu sein oder eine Familie Gottes zu sein, die dafür da ist, dass Menschen dazukommen, dass Menschen eingeladen werden. Gott sagt ganz bewusst, wir sollen rausgehen, wir sollen von ihm erzählen, wir sollen die Menschen zu Jüngern machen, wir sollen sie taufen. Das ist ein ganz klarer Auftrag, den Gott uns gibt. Und vielleicht, ich kenne das selber aus meinem Leben auch, dass das manchmal so ein bisschen hinüberfällt, dass ich manchmal denke, ach ja, das sollen die Missionare machen, dafür sind sie ja da. Aber Gott möchte dich nutzen, möchte dich gebrauchen. Er hat dir einen Platz in dieser Familie gegeben und du sollst dienen und du sollst das, was Gott dir geschenkt hat, nutzen. Und von daher, wenn dich das betrifft, dann möchte ich dich auch einmal segnen. Danke, Jesus, dass wir eine Gemeinde sind und dass wir ein Leib sind, Jesus. Danke, dass du das Haupt bist, Jesus. Und mein Wunsch ist es, dass wir verstanden haben, dass es echt Gnade und dass es ein Riesengeschenk ist, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir ein neues Leben geschenkt bekommen haben und dass wir einen Ort haben, an dem wir dir begegnen dürfen, dass wir in einem Land leben, in dem wir das auch in Freiheit tun dürfen, Jesus. Das ist nicht selbstverständlich. Und Jesus, dein Wort sagt auch, dass wir ein Tempel sein sollen, dass wir ein lebendiger Tempel sein sollen, wo Menschen dir begegnen können. Und ich möchte in meinem Leben ganz bewusst dir ganz neu auch sagen. Und für alle, die das betrifft, die möchten wir dir jetzt hinlegen, möchten wir dir segnen, möchten ich bitten, dass dein Geist sie ausfüllt, dass dein Geist sie ja, ganz ausfüllt mit deinem Geist, Jesus, dass wir ganz neu erkennen können, wo können wir uns aktiv einbringen, um diesen Tempel zu bauen, um die Türen zu öffnen, um Menschen hineinzulassen, damit ja, deine Familie weiter wächst, Jesus. Und so sollt ihr alle gesegnet sein. In Jesu Namen. Amen. Amen.